Also mir gefällt der Wohn-Ess-Bereich wirklich gut. Da haben wir auch lange überlegt, wie man richtig planen soll.
Und ich war da schon immer diejenige, die jeden Tag davor steht und die Wärme einfach genießt vom Ofen. Es macht es einfach heimlicher.
Das waren David und Lena Zimmermann. Die beiden sind noch nicht mal 30 Jahre alt, sind aber gerade in ihr selbstgebautes Haus gezogen. Sie fühlen sich da, wie man hört, sehr wohl. Dabei heißt es doch eigentlich, die Generation Z kann sich den Traum vom Eigenheim gar nicht mehr leisten.
Ja, das stimmt. Und deshalb wollen wir uns das in dieser Folge mal genauer anschauen. Wir haben uns gefragt, was ist eigentlich dran in dem Klischee, dass die Gen Z kein Eigentum mehr besitzen möchte? Wie kann man das finanziell stemmen und wie teuer wird der ganze Spaß eigentlich hier in unserer Region zwischen Bodensee und Schwarzwald-Baar-Kreis? Dafür haben wir nicht nur Lena und David getroffen, sondern auch mit Finanzexperten gesprochen.
Hi, wir sind eure Hosts Daniel
und Sabrina.
Und das ist Generation Fragezeichen. Der Südkurier-Podcast, in dem wir bekannten Klischees über die Gen Z auf den Grund gehen. Also die Menschen, die zwischen 1995 und 2010 geboren wurden.
Generation Fragezeichen. Der Klischee-Check über die Gen Z. Ein Südkurier-Podcast.
Sag mal, Daniel, hast du eigentlich den Traum von den eigenen vier Wänden?
Ja, also den Traum habe ich schon. Ich bin auch damit aufgewachsen, ich kenne also auch nichts anderes aus meiner Kindheit und Jugend. Meine Eltern haben einen richtig schön großen Garten, in der Kindheit war das super, da immer ein Tor aufstellen können, schön Fußball spielen, Freunde rüber einladen. Das war echt super, auch für unsere Katzen war immer schön viel Platz. Das hat schon was und das bedeutet für mich auch auf jeden Fall ein Stück weit Lebensqualität. Damit meine ich jetzt aber vor allem ein eigenes Haus, weniger eine Eigentumswohnung, wenn ich ehrlich bin.
Ja, also das mit dem eigenen Garten, das stelle ich mir halt auch super schön vor. Irgendwie ein Hochbeet anbauen und da ernte ich dann jedes Jahr mein eigenes Gemüse, Gurken, Paprika oder auch Erdbeeren zum Beispiel. Das fände ich echt toll. Und ja, dann kann man vielleicht auch Grillabende mit Freunden veranstalten oder eigene Tiere, also Hühner oder Laufenten zum Beispiel, könnte ich je nach Gartengröße dann auch halten. Das wäre echt mega. Und du weißt halt, es gehört alles dir und kein Nachbar kommt und stört dich.
Okay, also wenn du Hühner hättest, dann würdest auch eher du deine Nachbarn stören, würde ich sagen.
Ja, das kann sein.
Ja, aber grundsätzlich jetzt mit dem Wunsch sind wir gar nicht mal alleine in unserer Altersklasse. Vielleicht schauen wir uns da als erstes mal Zahlen zu an. Es gibt eine Studie des Meinungsforschungsinstituts Forsa aus dem Jahr 2022. Da hat Forsa nämlich mehr als 1000 Menschen befragt aus verschiedenen Altersklassen zu ihren Wünschen hinsichtlich Wohneigentum und Altersvorsorge. Da wurden zum Beispiel Menschen zwischen 20 und 29 Jahren befragt, ob sie lieber im Eigenheim oder zur Miete wohnen würden. Was glaubst du, Sabrina, wie viele junge Menschen wünschen sich tatsächlich Wohneigentum?
Boah, keine Ahnung. Wenn ich so in meinem Umfeld gucke und überlege, so 60%?
Es ist schon eine relativ hohe Zahl, aber es sind tatsächlich noch ein bisschen mehr. Sogar circa 81% wollen mal eine eigene Wohnung oder ein eigenes Haus besitzen. Das sind sogar noch mal mehr als in den Altersgruppen drüber, zwischen 30- und 49-Jährigen. Das ist schon echt viel, oder?
Okay, das hätte ich echt nicht gedacht. Denn oft hört man ja über unsere Generation, dass wir nicht sesshaft werden wollen. Dass wir Arbeitsplatz und Wohnort häufig wechseln und deshalb gar kein Eigentum gebrauchen können.
Ja, also dieses Vorurteil lässt sich durch die Studienergebnisse schon mal ganz gut widerlegen. Zumindest was die Wünsche der Gen Z angeht. Denn wirklich materialisiert hat sich das in dem Alter ja eher weniger. Da sind David und Lena vom Anfang eher noch Ausnahmen, würde ich sagen. Mit Anfang, Mitte 20 träumt man normalerweise noch von der Zukunft. Ich kann auch sagen, mit Anfang 30 ist das bei mir immer noch der Fall. Viele Gen Zler studieren noch. Da sind Wohnmöglichkeiten natürlich entsprechend eingeschränkt. Ob sich die Wünsche dann auch in Wirklichkeit verwandeln, das wird sich erst in den kommenden Jahren zeigen.
Ja, total. Wir haben diese Zahlen auch mit den Ergebnissen aus einer anderen Umfrage verglichen.
Genau. Die Bausparkasse Wüstenrot hat nämlich im Jahr 2022 junge Menschen gefragt, wie wollt ihr eigentlich wohnen? Rund 660 Menschen zwischen 18 und 29 Jahren waren Teil der Studie. Und es gibt da auch ganz ähnliche Ergebnisse wie bei Forsa. Hier haben 90% der Befragten gesagt, dass sie einmal ein eigenes Haus oder eine eigene Wohnung besitzen möchten. Es gibt da aber auch noch mehr Punkte, die in der Studie abgefragt wurden und wirklich ganz spannend sind. Zum Beispiel, welche Aspekte beim Standort der Immobilie wichtig wären. Da hat knapp die Hälfte der Befragten gesagt, dass sie einen eigenen Garten haben wollen oder zumindest einen großen Balkon oder eine Terrasse.
Okay, das deckt sich ja eigentlich ganz gut mit unseren Wünschen.
Ja, schnelles Internet ist ihnen auch wichtig. klar, auch eine gute Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel. Und was auch noch rauskam, die meisten Menschen in dem Alter wollen sogar eher in kleinen Städten leben, statt in den großen Ballungszentren wie München oder Berlin. Das klingt jetzt auch erstmal relativ ungewöhnlich, wo es doch eher heißt, dass es die jungen Leute vom Land wegtreibt und eher in die Städte rein. Offenbar ist das aber gar nicht so.
Ja, und ich muss sagen, ich kann das eigentlich auch ganz gut nachvollziehen. Hier in Südbaden gibt es ja auch gar keine riesengroßen Städte und so ein freistehendes Haus mit eigenem Garten, das wäre halt schon schön. Übrigens, das größte Hindernis ist für die Hälfte der Befragten der Forsa-Studie der Kostenpunkt. Ein Eigenheim zu besitzen sei zu teuer.
Ja, und jetzt will ich unsere Träume ja nicht zerstören, aber sollen wir uns mal just for fun auf so einer Immobilienplattform anschauen, was Häuser hier in der Region so kosten?
Oh weia, ich glaube, gleich komme ich auf den Boden der Realität an.
Also, dann lass uns doch mal reinschauen. Hier wird ein Haus beschrieben als, oh, freistehender Rohdiamant mit fantastischer Aussicht. Das klingt schon mal stark. Es ist 215 Quadratmeter groß, hat 7 Zimmer, Baujahr 74, aber saniert 2020.
Okay, ja, das klingt doch wirklich erstmal ganz gut. Und sieht doch ganz nett aus. Es hat so eine Dachloggia, also eine Terrasse ins Dach eingebaut. Dazu noch eine zweite Terrasse. Gelegen in Konstanz-Königsbau, also auch eine ganz gute Lage.
Mhm.
Und da steht auch in der Beschreibung, dass man auf den See und die Alpen schaut. Also einfach ein richtig nettes Haus. Da lässt es sich bestimmt gut drin wohnen.
Ja, und jetzt schauen wir auf den Preis.
Okay, das werde ich mir auf keinen Fall leisten können.
Mhm.
1,7 Millionen Euro. Und die geschätzte Monatsrate liegt bei 5.700 Euro. Das ist echt viel zu viel Geld. Lass uns mal etwas Kleineres anschauen. Vielleicht auch nicht in Konstanz, sondern ein bisschen weiter außerhalb. Zum Beispiel in Singen.
Okay, lass mal schauen. Da hätten wir jetzt ein modernisiertes Stadthaus. Leider ohne Garten. Dafür aber mit zwei großen Terrassen, immerhin. Ziemlich moderne Inneneinrichtung. Alles super hell, zumindest mal hier auf den Bildern. 103 Quadratmeter, 4 Zimmer.
Ja, gut, ich meine, da müsste ich jetzt mit meinem Traumgarten natürlich schon einen großen Kompromiss eingehen. Wo liegen wir denn preislich?
Da wären wir bei 439.000 Euro. Die geschätzte Monatsrate liegt dann bei 1.400 Euro. Das kann man sich dann vielleicht schon eher leisten. Aber wie du auch schon gesagt hast, man muss echt Abstriche machen. Und du könntest in Singen, glaube ich, keine Hühner halten. Aber es ist eben noch eine Menge Geld. Und fast 450.000 Euro kann nicht jeder so einfach aus der Hose schütteln.
Ja, und damit sind wir auch wieder bei unserer Eingangsfrage, Daniel. Kann sich die Gen Z noch ein Eigenheim leisten?
Ja, und weil wir ja ganz offensichtlich absolute Amateure sind, die es gerade mal zu einer Internetrecherche schaffen, haben wir uns mit zwei Profis getroffen, die sich mit der Finanzierung von Immobilien so richtig auskennen.
Genau. Einmal ist das Bankkaufmann Daniel Hafner, Geschäftsstellenleiter der Sparkassenfiliale in Reichenau-Göldern. Und Immobilienmakler Manuel Palmitester von der Landessparkasse Hegau-Bodensee. Die beiden beraten also in Konstanz und im Hegau Menschen auf der Suche nach einem Eigenheim. Daniel Hafner haben wir gefragt, ob es unsere Eltern tatsächlich leichter hatten als die Generation Z, wenn es darum geht, sich den Traum von den eigenen vier Wänden zu verwirklichen.
Also ich würde nicht sagen, dass sie es leichter hatten. Wenn ich jetzt mal so an meine Eltern zurückdenke und mal überlege, wie oft waren die eigentlich im Urlaub, wie viel haben die gearbeitet und auf wie viel haben die vielleicht verzichtet, dann merkt man schon, dass so die junge Generation dann ganz anderes Verhalten aufweist, wie vielleicht unsere Eltern in dem Bereich. Die waren nicht so wie wir zwei, dreimal im Urlaub oder haben sich Städtetrips geleistet oder waren auf Konzerten und Festivals, das vielleicht natürlich auch. Aber ich glaube, damals ging es wirklich eher darum zu sagen, man arbeitet irgendwo fürs Eigenheim, legt das Geld eher fürs Eigenheim auf die Seite und nachher auch für die Familie und für die Kinder. Und deswegen würde ich dann nicht sagen, dass sie es einfacher hatten, es war einfach anders.
Ja, interessante Aussage von Herrn Hafner, die sich ja mit unseren Gesprächspartnern aus der letzten Folge zum Thema Arbeit nicht so wirklich deckt. Wie ist das bei dir, Sabrina? Findest du dich in dieser Beschreibung wieder? Sind dir Campus Festival oder Southside Festival wirklich wichtiger als der Hausbau?
Naja, ich bin jetzt nicht so die Festivalgängerin, aber ich gehe schon total gerne reisen und ehrlich gesagt ist mir das aktuell auch echt wichtiger, als für ein Haus zu sparen, für das ich dann auch noch ewig einen Kredit abbezahlen muss.
Ja, das mit dem langen Abbezahlen, das ist bei mir auch so ein Ding, was immer so im Hinterkopf dabei ist, wenn ich über die Zukunft und Hausbau nachdenke, weil ich kriege das ja auch bei meinen Eltern mit. Das dauert echt lange. Apropos Kredit, wie geht man da eigentlich vor, wenn man sich ein Eigenheim finanzieren will?
Also Herr Hafner hat uns erzählt, dass es da mehrere Kriterien gibt, wenn du einen Kredit haben willst. Du musst volljährig sein, du brauchst ein festes Einkommen, deine Bonität, also Zahlungsfähigkeit, wird bei der Schufa abgefragt und deine Kontoführung sollte in Ordnung sein. Wenn das alles gegeben ist, steht einem Kredit eigentlich nichts im Wege.
Ja, klingt erstmal sehr einfach. Wir wollten das jetzt nochmal von Herrn Hafner veranschaulichen lassen. Als fertig ausgebildeter Redakteur, etwa bei einer Tageszeitung, verdient man 3.591 Euro brutto im Monat. Das ist das Einstiegsgehalt laut dem aktuellen Gehaltstarifvertrag. Der Vertrag besteht zwischen mehreren Zeitungsverlagen und Verbänden, wie zum Beispiel dem Deutschen Journalistenverband. Vielleicht hat man es ja auch schon geschafft, 30.000 Euro anzusparen. Kann man sich damit dann ein Eigenheim finanzieren? Also kriegt man dann einen Kredit?
Also erstmal toll, dass mal 30.000 Euro in den jungen Jahren angespart worden sind. Das ist auch schon mal eine Hausnummer. Ich würde sagen, ja. Wir müssen so ein bisschen differenzieren, weil brutto ist nicht gleich brutto, sondern ich habe das mal durchkalkuliert. Wenn ich jetzt mal geguckt habe, ich habe jetzt einen Single, der in Steuerklasse 1 ist, der 3.500 Euro brutto verdient, auch krankenversichert ist, also gesetzlich krankenversichert ist. Was bleibt da an Netto eigentlich übrig? Das sind so im Schnitt knapp 2.300 Euro. Wenn ich jetzt mal die 2.300 Euro annehme und mein Eigenkapital von 30.000 Euro habe, kann ich mir durchaus eine Immobilie leisten. Es hängt natürlich immer davon ab, was sind meine eigenen Ansprüche.
Okay, wenn ich jetzt anfange zu sparen, was ja anscheinend sehr wichtig ist, und dann irgendwann 30.000 Euro habe, dann kann ich mir also ein Häusle finanzieren? Cool.
Ja, nee, so ganz so einfach ist das nicht. Denn Herr Hafner sagt uns auch, dass ein eigenes Haus damit nicht möglich ist.
Es hängt natürlich immer davon ab, was sind meine eigenen Ansprüche. Dass ich mir jetzt mit dem Gehalt kein Haus mit 200 Quadratmetern kaufen oder leisten kann, sollte man vielleicht vom Gefühl her wissen, aber wenn man sagt, zu Beginn eine kleine Einzimmerwohnung, Einhalbzimmerwohnung mit 40 bis 50 Quadratmeter, da ist es durchweg ja plausibel und auch logisch zu sagen, das könnte ich mir leisten.
Ja, damit sind wir dann auch wieder auf den Boden der Tatsachen angekommen, von dem wir vorhin ja schon gesprochen hatten. Eine Einzimmerwohnung wirst du dir leisten können, aber halt kein ganzes Haus. Wir haben Herr Hafner auch gefragt, wie viel Geld man von seinem Gehalt bereit sein sollte, in einen Kredit zu investieren.
Genau, und da hat er gesagt, es gibt dafür keine exakte Faustformel. Manche Experten sprechen von 30-40% vom Nettoeinkommen. Andere sagen, man kann bis zu 50% in einen Kredit investieren.
Mhm. Das wären bei unserer Beispielrechnung ja dann circa 900 bis 1.100 Euro. Das ist schon eine Menge Geld.
Ja, das stimmt. Aber Studien belegen eigentlich sogar, dass Kredite heutzutage sogar günstiger sind als noch etwa in den 1980er Jahren. Damals hat man oft 9,5% Zinsen für einen Baukredit gezahlt. Heute sind es nur noch 4%. Gleichzeitig gibt es allerdings auch steigende Immobilienpreise, zum Beispiel in Großstädten oder aber in begehrten Regionen, wie es die Bodenseeregion ja auch eine ist. Für 51% der Menschen fühlt es sich laut dem Immobilienfinanzierer Interhyp daher so an, als sei ein Kauf in ihrer Region nicht machbar. Und auch die Nebenkosten sind gestiegen. Was das genau ist, das hat uns Immobilienkaufmann Manuel Palmitesta aufgedröselt.
Genau, also wenn man sich eine Immobilie kauft, kommen immer noch Kaufnebenkosten dazu. Die liegen im Schnitt so bei 10%. Das kommt immer darauf an, eben ob ein Makler dabei ist oder kein Makler dabei ist. Und es ist so, also man muss sich das so vorstellen, Kaufnebenkosten, die sind dann folgende, und zwar die Grunderwerbsteuer, die beträgt bei uns in Baden-Württemberg 5%. Zum Vergleich, in Bayern beträgt sie aktuell 3,5%. Dann haben wir als nächsten Posten dann eben, wie gesagt, ob Makler oder nicht. Die Maklerkosten liegen im Schnitt bei 3%, die weichen ab von 2-4%. Und dann haben wir das Grundbuchamt mit 0,5% und die Notarkosten mit circa 1,5%.
Okay, das sind Sachen, die ich bisher nicht auf dem Schirm hatte. Und es kommen ja auch noch einige Versicherungen hinzu, zum Beispiel die Wohngebäudeversicherung. Da geht es dann darum, das Haus zu versichern, wenn man Hochwasser sein sollte oder man einen Wasserschaden hat.
Ja, und man muss auch sagen, in der Bodenseeregion ist Wohnraum schon sehr teuer. Manuel Palmitesta hat uns gesagt, dass der Quadratmeterpreis für Eigentumswohnungen in Konstanz im Schnitt bei sage und schreibe 5.370 Euro liegt. Für Häuser liegt er sogar bei 6.000 Euro. Das wären dann für eine 70 Quadratmeter große Wohnung für ein Paar 375.000 Euro. Nur zur Erinnerung, in Singen gibt's für knapp 60.000 Euro mehr ein Haus mit etwa 100 Quadratmetern, was wir ja auch schon als relativ stolzen Preis empfunden haben.
Ja, das ist echt super viel Geld. Wir haben den Preis auch mal bei der LBS Schwarzwald-Baar angefragt. Da ist es dann schon etwas günstiger. Bei Eigentumswohnungen liegt der Preis bei 3.500 Euro pro Quadratmeter, bei Eigentumshäusern bei 4.000 Euro. Die 70 Quadratmeter große Beispielwohnung würde dann rund 250.000 Euro kosten.
Ja, also können wir festhalten, je weiter weg vom See man sucht, desto günstiger wird's auch. Und dann wird's auch etwas einfacher, freie Bauplätze zu finden. Das sagt auch Manuel Palmitesta.
Was ich jetzt zum Beispiel sehr oft erlebe, dass Menschen einfach mit, zum Beispiel gestern habe ich mit jemand besichtigt, die aus Konstanz sind und die sagen, sie können sich in Konstanz kein Haus mehr leisten und haben jetzt gestern zum Beispiel bei mir ein Haus in Wallis angeschaut. Also sprich, die dann wirklich aus ihrer Region, wo sie arbeiten, rausgehen, einfach um sich dann noch was Adäquates zu leisten. Und wenn man zum Beispiel vergleicht, also man muss sich das so vorstellen, je weiter man weggeht vom See, desto geringer oder desto mehr nehmen die Preise ab.
Heißt also im Klartext, ich muss sehr, sehr viele Kompromisse eingehen, wenn ich hier in der Gegend irgendwie Wohnraum finden will. Vor allem aber, wenn jemand wie du den Traum vom eigenen Garten mit Huhn hat.
Ja, total. Aber es ist eben auch nicht unmöglich. Das zeigt das Beispiel von David und Lena Zimmermann.
Genau, die haben wir ja schon am Anfang gehört. Sie hatten uns von ihrem Kamin erzählt. Die haben ihr Haus nämlich in Wallis gebaut. Das ist ein Ortsteil von Stockach und so circa 14 Kilometer von Singen entfernt. Also schon sehr ländlich. Lena ist 27 Jahre alt und arbeitet als Erzieherin. Sie ist in Wallis aufgewachsen. Der Garten ihrer Eltern grenzt direkt an das Grundstück, auf dem jetzt das neue Haus steht. David ist 29 Jahre alt und arbeitet als Baumaschinenmechatroniker.
Genau, und wir wollten von den beiden wissen, wieso ihnen ein eigenes Haus überhaupt so wichtig war.
Also bei mir persönlich war das schon immer so. Das war so ein Kindheitstraum, weil ich es von meinen Eltern her kannte.
Ja, und auch für Lenas Mann David waren die eigenen vier Wände ein lang gehegter Traum. Er hat uns erzählt, wie die beiden vorher gewohnt haben und warum sie das nicht ganz so optimal fanden.
Ja, also wir haben davor 3 Jahre lang in Miete gewohnt, in einer recht großen Wohnung auch, also mit knapp 100 Quadratmeter. Da war aber immer der Aspekt, dass die Kosten, also man hat jeden Monat Miete bezahlt, man hat am Ende nichts davon.
Okay, also die beiden sagen, wer zur Miete wohnt, hat am Ende nichts davon. Und sie wollen Platz für Kinder schaffen. Aber um sich den Traum finanzieren zu können, mussten die Zimmermanns auch Kompromisse eingehen.
Ja, also wir haben jetzt ein Doppelhaus gebaut, das war eigentlich nie unser Traum. Wir wollten eigentlich ein Einfamilienhaus bauen, freistehend. Das ist dann aber anders gekommen, weil es einfach eventuell ein bisschen preisgünstiger war und auch vom Platz her konnte man jetzt unser Haus anders gestalten, wie wenn man ein Einfamilienhaus gebaut hätte.
Also, man merkt, das Thema Kompromisse lässt uns heute nicht los.
Mhm. Preisgünstig ist sowieso ein gutes Stichwort, Sabrina. Die Zimmermanns hatten nämlich großes Glück, was viele leider nicht haben. Das Grundstück, auf dem die ihr Haus gebaut haben, gehört nämlich Lenas Eltern. Sie mussten also keins noch extra kaufen.
Ja, das ist dann natürlich sehr praktisch. Wenn die Eltern das Grundstück spendieren, hat man natürlich einen riesigen Kostenpunkt weniger. Das haben auch die Zimmermanns erzählt. Und sie haben auch viele Dinge am Haus selbst gebaut. Oder Unterstützung von Freunden und Familie erhalten. Und dann hat man natürlich auch eine andere Beziehung zu seinem Haus als zu einer Mietwohnung.
Ja, also ich muss sagen, ich bin schon stolz auf uns, dass wir das alles selber machen konntet und alles selber gemacht habt. Klar, es war auch ein bisschen ein finanzieller Aspekt, weil man ist doch günstiger, wenn man es selber macht, wie mache lasse.
Ja, also ich kann das total verstehen, was er da sagt. Ich kenne das nämlich auch. Ich habe letztens eine neue Kommode zusammengebaut und nach 3 Nervenzusammenbrüchen war ich dann auch ein bisschen stolz auf das, was ich da geschafft habe. Aber jetzt mal im Ernst, ich habe bei sowas wirklich 2 linke Hände und könnte mir nicht vorstellen, selbst mein Haus aufzubauen. Wie ist das bei dir, Sabrina?
Ja, also ich muss zugeben, bei mir ist das ganz ähnlich. Ich bin handwerklich leider auch so gar nicht begabt. Ich könnte mir das Also ich würde mir das, glaube ich, selber auch gar nicht zutrauen, wie die beiden da so viel am Haus selber zu machen.
Ja, funktioniert hat bei den Zimmermanns aber auch nicht alles auf Anhieb, wie sie uns erzählt haben.
Ich wollte unbedingt so eine Holzpaneele mit einem Spiegel, der nicht direkt nebendran hängt, sondern das so ein bisschen überschneidet. Hat nicht funktioniert, der Spiegel ist abgestürzt und war kaputt.
Ja, so ist das manchmal mit Inspiration aus dem Internet. Ich weiß übrigens genau, was Lena meint. Ich habe das auch schon öfters auf Instagram gesehen. Trotzdem haben die zwei sich jetzt ihr perfektes Zuhause geschaffen. Lena hat uns auch das Gefühl beschrieben, wie das jetzt so ist, in den eigenen vier Wänden zu stehen.
Man ist einfach in seinem Zuhause, wo einem auch wirklich gehört. Ist schon ein anderes Gefühl wie in einer Mietswohnung, wo du weißt, man zahlt Miete, man geht wieder raus, es gehört einem nichts. Und hier weiß man, man kommt rein. Es gehört einfach für immer, sage ich jetzt mal, einem selber.
Ja, das klingt ja alles schön und gut, aber wir haben ja vorhin selbst gemerkt, es ist schon sehr teuer, sich sein eigenes Haus zu bauen. Unser Klischee lautet ja, eigentlich kann sich das doch gar niemand mehr leisten, egal wie viel man selbst am Haus baut. Wie haben David und Lena ihr Haus also finanziert?
Ja, also mit dem Kredit, ja, zahlt nicht wenig ab, das ist ganz klar. Aber ich sag, das Geld haben wir gut investiert. Miete kostet auch einen Haufen Geld und ja.
Wenn beide arbeiten gehen, dann kriegt man das auf jeden Fall.
Ja, und was David uns dann erzählt hat, die zahlen im Moment eine gute Monatsmiete für den Kredit jeden Monat. Und das fast bis zur Rente. Also das ist schon eine Menge Geld. Da muss man sich ganz schön sicher sein, dass man für immer zusammenbleiben möchte.
Genau, und man muss sich natürlich auch vorstellen können, dass man dann 40 Jahre lang im gleichen Dorf bleiben will. Ich wohne jetzt mit ein paar Jahren Pause schon seit 2008 in Engen und auch ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich mich da jetzt festlegen kann, noch 40 Jahre hier zu bleiben. Weil was passiert, wenn ich mich beruflich irgendwann anders entwickle, wenn es mich woanders hintreibt? Hätte ich dann einen ganzen Batzen Geld in den Sand gesetzt? Wie ist das bei dir? Könntest du dir vorstellen, dich jetzt schon festzulegen auf einem Wohnort?
Ja, also ehrlich gesagt, bin ich gerade auch noch nicht an dem Punkt in meinem Leben, wo ich mir das vorstellen könnte. Also ich habe ja auch gerade erst angefangen zu arbeiten und ich komme ja auch gar nicht von hier, sondern aus Norddeutschland ursprünglich. Und ob ich für immer in Südbaden bleiben möchte, weiß ich jetzt einfach noch nicht. Das ist bei Lena und David aber anders.
Also wir sind beide sehr ortsgebunden. Wir möchten unser Leben lang hier in Wallwies sein. Wir sind auch im Dorfgeschehen mit drin, also Vereine, Feste, Aktivitäten sind ja immer mit dabei.
Das finde ich echt voll schön, dass die beiden sich in Wallwies so zu Hause fühlen. Eigentlich echt toll, wenn man sowas gefunden hat.
Mhm. Und es hängt sicher auch nochmal mit diesem Partnerfaktor auch zusammen. Mit dem werden wir uns ja auch in einer anderen Folge nochmal beschäftigen. Was wir jetzt schon ganz oft gehört haben, das mit dem Sparen scheint total wichtig zu sein. Und es scheint auch sehr sinnvoll und hilfreich zu sein, wenn die Eltern schon vorgesorgt haben. Das haben wir jetzt bei Lena und David auch schon gesehen. Ohne das Grundstück der Eltern wäre es vermutlich auch für sie schwer geworden, auch in Wallwies, da muss es nicht unbedingt Konstanz sein. Herr Hafner von der Sparkasse hat uns das auch bestätigt. Junge Menschen haben es auf jeden Fall einfacher, wenn die Eltern schon früh mit dem Sparen begonnen haben.
Genau. Und früh beginnen ist auch ein gutes Stichwort für unseren nächsten Gesprächspartner. Lennart Barth ist 24 und hat vergangenes Jahr in seine erste Immobilie investiert.
Puh, krass, mit 24? Ist das nicht total irre?
Nö, wieso? Also irre finde ich das nicht. Es natürlich kommt immer auf die persönliche Situation an, in der man ist. Wäre jetzt wirklich gelogen, wenn man sagen würde, das kann jeder immer, weil so ist es definitiv nicht.
Die persönliche Situation also. Die war bei Lennart vergangenes Jahr so, dass er mit zwei Kumpels für rund 450.000 Euro ein Haus in Radolfzell gekauft hat. Sie wollen da aber gar nicht selber drin wohnen. Er hat uns erklärt, was sie damit vorhaben.
Vor circa einem halben Jahr haben wir ein Mehrfamilienhaus in Radolfzell gekauft, bestehend aus vier Wohneinheiten. Und die waren alle fest vermietet. Nach einem Mieterwechsel haben wir jetzt eine Wohnung umgebaut zu einer Ferienwohnung. Die wird jetzt mittlerweile über Booking und Airbnb kurzfristig vermietet. Die anderen drei Einheiten sind immer noch fest vermietet.
Okay, das ist natürlich super spannend. Denn da steckt ja auch ein ganz anderer Antrieb hinten dran als bei Lena und David. Lennart hat uns beschrieben, wie er auf Immobilien aktuell blickt.
Für mich sind Immobilien aktuell nichts anderes als Investitionen. Aber irgendwann, denke ich, kommt schon ein Punkt im Leben, wo eine Immobilie für dich auch einen ideellen Wert hat. Also sprich, du möchtest jetzt gerade, wenn es um Familie, Kinder geht und so weiter, deinen Kindern auch ein Eigenheim bieten.
Aha, interessant. Lennart betrachtet Immobilien also als Investitionen. Das habe ich bisher in meinem Bekanntenkreis eher noch nicht so mitbekommen. Wie ist das bei dir?
Nee, bei mir tatsächlich auch nicht. Und es hat ja auch eigentlich nichts mit dem romantischen Traum vom Eigenheim zu tun, den wir von Lena und David gehört haben.
Nee, überhaupt nicht. Und man könnte es in der Situation auch irgendwie als ein bisschen zynisch interpretieren, wenn ganz viele Leute gerade Probleme haben, Häuser oder Wohnungen zu finden und zu finanzieren und er das Ganze nur als Kapital betrachtet. Langfristig will Lennart auch noch weitere Häuser kaufen, um die zu vermieten. Jetzt erstmal versucht er, möglichst viel Kapital aus dem Haus in Radolfzell zu schlagen.
Weil die Zinsen aktuell so hoch sind, mussten wir uns halt Gedanken machen, gut, wie können wir die Rendite von dem ganzen Objekt hier irgendwie steigern. So. Und das ist natürlich ein gängiges Prinzip, aktuell die kurzfristige Vermietung, sprich Ferienwohnungen ausbauen, möblieren und dann über Portale wie Booking.com oder Airbnb kurzfristig zu vermieten. So, die Wohnung, in der wir jetzt sitzen, die ist jetzt circa seit 2 Wochen inseriert. Wir haben jetzt hier knapp über 60 an die 70 Buchungen und allein damit haben wir jetzt schon die Netto-Jahreskaltmiete reingeholt, die Wohnung sonst abwerfen würde.
Krass, aber damit entzieht er ja auch dem normalen Markt Wohnungen. Und Wohnraum ist hier am Bodensee und besonders in Konstanz ja eh totale Mangelware. Was sagt Lennart zu dem Vorwurf?
Ist ein berechtigtes Argument. Allerdings sehe ich das Ganze ein bisschen anders. Ich kann dir auch sagen, warum. Ich denke, die Pflicht liegt da gar nicht bei den Vermietern selbst, sondern eher bei den Kommunen und Städten.
Lennart ist schon stolz auf die Wohnung, die sie da jetzt aufgebaut haben, sagt er. Sie haben alles in Schwarz gehalten, das entspricht wohl dem Airbnb-Geist.
Aber hat er denn gar keine Lust, auch selber in einem Haus zu wohnen? Das gehört ihm ja.
Nein, er selbst wohnt zur Miete und er hat uns auch erklärt, warum er das so gut findet.
Ja, das ist eigentlich ziemlich einfach und zwar, weil man kann das mal in einem simplen Beispiel hochrechnen. Jetzt ein durchschnittliches Haus in Deutschland kostet 400.000, 500.000 Euro. Plus 10% Kaufneben, 10, 15% Kaufnebenkosten, plus dann die jährliche Wartungsgebühr, die man auf 10 Jahre gesehen jetzt auch mal noch mit 1% jährlich veranschlagen kann, plus nicht umlagefähige Kosten, wie beispielsweise die Grundsteuer. Da Finanzierung sind wir aktuell bei 4% Zins, 2% Tilgung, also sprich, wir haben da jährlich einen horrenden Betrag, der nur dafür drauf geht, in den eigenen 4 Wänden zu leben. Das ergibt für mich jetzt aktuell einfach nicht so viel Sinn.
Okay, so habe ich das tatsächlich noch nie betrachtet. Ziemlich rationale Sicht auf das Thema. Aber was meint Lennart? Wie lange zahlen Sie das Haus jetzt ab?
Ja, er sagt, er und seine Kumpels haben rund 500.000 Euro gezahlt. Sie mussten da auch ein bisschen Eigenkapital einbringen. Wie viel, das wollte er uns jetzt wiederum nicht verraten. Aber das müsste man sich halt leihen oder ansparen, sagt er. Lennart meint, so 20 bis 25 Jahre zahlen sie das Darlehen ab. Aber sie haben durch die Vermietung hoffentlich währenddessen auch schon ein bisschen Geld bei sich. Das ist also nochmal ein ganz anderes Modell vom Eigenheim. Aber Lennart sagt auch, man wird damit nicht schnell reich. Man müsse halt früh anfangen und dann nach und nach weitere Immobilien dazukaufen.
Verstehe, also eine ganz andere Art des Besitzes. Anders als bei Lena und David. Wenn wir also abschließend unser Klischee nochmal anschauen, Daniel, der Traum vom eigenen Haus ist nicht tot.
Genau, es ist für junge Leute schon noch möglich, ein Haus oder eine Wohnung zu besitzen. Wer von den eigenen 4 Wänden träumt, der muss aber unter Umständen Kompromisse eingehen. Stellenweise sogar sehr starke. Zum Beispiel hier in der Region in Orte ziehen, die weiter weg vom See liegen. Dort sind die Preise für das Eigentum nicht ganz so teuer und Bauplätze unter Umständen auch eher verfügbar.
Ja, und dann hilft es natürlich auch, wenn man erstens Leute hat, die einem helfen, und zweitens Eltern zum Beispiel, die einem den Erwerb erleichtern.
Ja, so wie es bei Lena und David ja auch war. Und es gibt aber auch junge Leute, die Wohnraum als Investition betrachten. Dann kann man auf jeden Fall als junger Mensch Geld anlegen und das Geld dann vielleicht in ein Eigenheim investieren.
Ja, und man muss vielleicht auch seinen Lebensstil ändern. Nicht mehr ganz so viel Geld für Konzerte oder Urlaub ausgeben. Das haben auch Lena und David gesagt, mit denen wir am Anfang gesprochen haben.
Natürlich muss man jetzt mittlerweile zurückstecken. Man kann sich nicht mehr alles kaufen, was man gerne würde, so wie es man vielleicht vor ein paar Jahren noch gemacht hat.
Gut, Sabrina, was würdest du denn sagen nach dieser Folge? Träumst du noch vom eigenen Garten und dem eigenen Huhn?
Also, den Traum habe ich schon noch. Aber ich kann mir gerade noch nicht vorstellen, dafür jetzt schon zu sparen oder in Immobilien zu investieren, so wie Lennart. Und ich würde dafür ehrlich gesagt aktuell meine Urlaube auch noch nicht opfern wollen.
Ja, das sehe ich genauso. Wir haben heute gelernt, es ist einfach eine enorme Investition. Und dann finde ich es auch legitim, wenn man sich genau überlegt, ob das einem die Einschnitte in die sonstigen Lebensbereiche wert ist, gerade in unserem Alter. Und für mich ist eben auch die Frage entscheidend, habe ich eine Partnerin oder einen Partner, mit denen ich bereit wäre, auch diesen Schritt zu gehen und sesshaft zu werden? Und bei mir ist es einfach so, das ist gerade nicht der Fall.
Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich einen Partner habe, mit dem ich es mir auch prinzipiell vorstellen könnte, auf jeden Fall sesshaft zu werden, aber eben aktuell einfach noch nicht. Dafür reisen wir noch zu gerne und wollen eben da unser Geld eher reinstecken. Genau, damit sind wir jetzt auch am Ende der Folge angelangt. Wir haben in der heutigen Folge ja ein Gen Z-Ehepaar kennengelernt, das gemeinsam ein Haus gebaut hat. Das ist auch eine gute Überleitung zu unserer nächsten Folge. Eigentlich ist unsere Generation ja eher dafür bekannt, dass sie sogenannte Situationships führt. Was das ist und was an dem Klischee der beziehungsunfähigen Gen Z wirklich dran ist, das hört ihr in der nächsten Folge.
Wir freuen uns, wenn ihr auch dann wieder einschaltet und wir bedanken uns ganz herzlich bei den Autorinnen der heutigen Folge, Nathalie Metzel und Simon Konrads. Wenn euch der Podcast gefallen hat und ihr keine der anderen Folgen verpassen wollt, folgt uns auf Spotify oder wo auch immer ihr uns hört. Und wenn ihr auch sonst nichts um den Podcast verpassen wollt, folgt doch gerne dem Südkurier auf Instagram, TikTok oder Facebook. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.